Stell dir mal das folgende Szenario vor. Im Beruf läuft es nicht gut, die Vorgesetzten und Kollegen stehen nicht hinter dir, die Kunden oder Schüler oder Teammitglieder oder was auch immer, die machen auch nicht so mit, wie du es dir wünschst, und daheim schaut es auch nicht groß besser aus. Dein Ehepartner versteht dich nicht, die Kinder spielen völlig verrückt, oder wenn du schon größere Kinder hast, dann wollen sie dich vielleicht aus deinem Leben fernhalten, und auch in der Gemeinde passt es gerade nicht. Du hast Konflikte, du hast ja Probleme mit Menschen aus der Gemeinde und ja, gehst ihnen am liebsten aus dem Weg und freust dich auch gar nicht mehr, mit ihnen zusammen zu sein. Kennst du dieses Gefühl, dass die ganze Welt irgendwie gegen dich ist und du fühlst dich völlig alleine? Das ist ja für die meisten kein schönes Szenario. Ich meine, es gibt Ausnahmen, ja, es gibt so manche, zum Beispiel, es gibt so manche Leute, die fühlen sich dann besonders stark, wenn die ganze Welt gegen sie steht, die ziehen da den Kick da heraus. Aber das ist ja doch eine kleine Minderheit. Also ich bin sehr dankbar, dass dieses Szenario nicht mein persönliches Szenario ist. Und ich freue mich auch mit jedem mit, der auch von sich sagen kann, nein, so wie gerade beschrieben, so geht's mir eigentlich nicht. Aber vielleicht ist jemand hier, der sagt, ja, genau so fühle ich mich. Alleine und von niemandem verstanden. Oder vielleicht jemand, der im Livestream zuschaut. Vielleicht ist das deine Situation auch. Wenn das so ist, dann darfst du wissen, auch Jesus ist es so gegangen. Unseren heutigen Text könnte man gut überschreiben mit den Worten, alle gegen Jesus. Alle gegen Jesus. Unser heutiger Abschnitt besteht aus zwei Begebenheiten. Ich werde zuerst die eine Begebenheit lesen und darauf eingehen, danach die andere. Aber was beide gemeinsam haben ist, Jesus ist hier verwickelt in Diskussionen mit extrem verschiedenen Gruppen von Menschen, deren einzige Gemeinsamkeit es war, dass sie es alle nicht gut mit Jesus gemeint haben. Zunächst mal lese ich Markus 12, die Verse 13 bis 17. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen. Und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm, des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Also in Vers 13, da ist jetzt mal die Rede von den Pharisäern und den Herodianern. Wer schon länger in unserer Serie durchs Markus-Evangelium mit dabei ist, der hat die Pharisäer schon öfter erlebt als ja häufige Gegenspieler von Jesus. Aber die Herodianer, von denen haben wir noch viel weniger gehört. Ich glaube, an einer einzigen Stelle, recht am Anfang, kommen sie sonst noch mal vor. Sonst eben nicht. Die Herodianer, die waren, wie der Name schon sagt, Anhänger des Königs Herodes. Das war ja ein König, der von den Römern eingesetzt war. Also eigentlich eine Gruppe, mit denen die Pharisäer eigentlich alles andere als freundschaftlich verbunden waren. Das waren eigentlich natürliche Feinde. Aber wenn es gegen Jesus geht, dann verbinden sich auf einmal die unmöglichsten Gruppen. Um Jesus aus dem Weg zu haben, sind Menschen auch bereit, Allianzen mit anderen zu schmieden, mit denen sie ansonsten eigentlich nichts zu tun haben wollen. Genau das finden wir hier. Wir haben zu unserer heutigen Stelle ja auch Parallelberichte in den Evangelien von Matthäus und Lukas. Ich werde auch das eine oder andere Mal da auch noch zitieren. Und gehen wir mal kurz zu Lukas 20, Vers 20, zum Parallelbericht. Da ist nämlich das Anliegen dieser unheiligen Allianz noch etwas deutlicher aufgeführt. Es heißt dort, und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten. Also viel tückischer und gemeiner geht's eigentlich kaum, oder? Der Anfang von Vers 14, den muss man sich ja wirklich fast auf der Zunge zergehen lassen, weil er so, der ist eigentlich an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ich meine, sie haben sachlich recht mit dem, was sie sagen. Es entspricht völlig der Wahrheit. Nur, sie haben das doch nicht mit ehrlicher Anerkennung gesagt, ganz und gar nicht, sondern sie haben das eigentlich gesagt, um sozusagen Jesus, man könnte sagen, Honig ums Maul zu schmieren sozusagen. Und das Interessante ist, es ist ja nicht das erste Mal, dass sie probieren, mit einer Fangfrage Jesus in die Ecke zu treiben. Sie haben das schon mal versucht. Ich habe da zurückdenken müssen in der Vorbereitung an meine letzte Predigt hier vor einigen Wochen. Das war aus Markus 10. Da ging es um die Frage von Ehe und Ehescheidung. Da haben sie genau dasselbe nämlich auch schon versucht. Jesus mit einer Fangfrage aufs Glatteis zu führen sozusagen. Nun ja, jetzt geht es um eine ganz andere Frage. Die Pharisäer haben ja allen Anschein nach dazugelernt. Ne? Sie haben sich Verstärkung von einer ganz anderen Gruppe geholt und sie fangen mit einer scheinbar höflichen Vorrede an. Und so wie damals, also aufs Erste scheint es so, als könnte Jesus hier nur falsch antworten, oder? Wenn er sagt, ja, auf jeden Fall ist diese Steuer zu zahlen, dann hat er sich mit dem Volk oder zumindest mit dem Teil des Volkes, das den Pharisäern nahe stand, verdorben. Weil nämlich diese Steuer, das muss man dazu sagen, das war ja keine klassisch jüdische Steuer, wie zum Beispiel die Abgaben für den Tempel oder für die Leviten. Das war eine Sondersteuer, die hat der römische Kaiser allen seinen Provinzen abverlangt, als Zeichen eben dafür, Rom ist souverän über euch und nicht ihr als einzelne Provinz. Und das war ja gerade für die frommen Juden wie die Pharisäer ein Anstoß. Die haben ja eigentlich diese römische Herrschaft abgelehnt. Aber wenn Jesus auffordert, die Steuer zu verweigern, na dann wäre es blitzschnell möglich, ihn bei den Autoritäten, den römischen Autoritäten, als Aufrührer anzuklagen, der sich eben gegen die Herrschaft stellt. Aber so wie schon bei der Frage nach der Ehescheidung Jesus erkannte, was die eigentliche Absicht hinter dieser Frage war, so ist es auch hier. Also es ist und es bleibt, egal wie man es probiert, ein völlig sinnloses Unterfangen, Jesus tatsächlich aufs Glatteis zu führen und ihn überfordern zu wollen. Jesus ist allwissend und so kennt er jetzt nicht nur alle Antworten, sondern er erkennt auch die Absicht, die hinter einer jeden Frage steht. Und diesmal, das ist ganz interessant, da spricht er auch den Grund der Frage ganz offen aus. In Vers 15 fragt er, weshalb versucht ihr mich? In den Parallelstellen steht dann, glaube ich, auch noch ihr Heuchler dabei. Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Also, Jesus sagt da ganz offen, ja, hey, ich weiß schon, dass ihr jetzt nicht einfach wirklich eine ehrliche Frage mir stellen wollt, sondern dass es euch einfach nur darum geht, mich reinzulegen. Kurzer Exkurs. Hast du dir nicht auch schon mal gewünscht, du könntest immer erkennen, ob eine Frage, die dir jemand stellt, ob die wirklich ehrlich gemeint ist oder nicht? Also ich schon. Und ja, wir sind, da wir eben im Gegensatz zu Jesus nicht allwissend sind, ist es uns nicht von vornherein gegeben, das immer gleich zu wissen. Aber wir dürfen Jesus immer darum bitten, dass er uns das Maß an Erkenntnis gibt, was wir gerade jetzt für diesen Moment brauchen. Er lässt uns nicht einfach im Ungewissen, sondern er hilft uns ganz sicher, wenn wir ihn darum bitten. Ja, Exkurs Ende. Und da macht Herr Jesus ganz interessant, er gibt ja nicht einfach so die Antwort, sondern er bindet seine Diskussionsgegner, wenn man sie so nennen will, er bindet sie mit ein. Weil ist euch nämlich aufgefallen, Jesus holt jetzt nicht selber eine Münze heraus und zeigt sie ihnen, ja, sondern er lässt sie sich zeigen, um sie sich eben anzuschauen, ja. Manche Ausleger meinen, ja, Jesus sei einfach so arm gewesen, dass er keine Münze bei sich hatte, oder dass Judas als Verantwortlicher der Kasse mal wieder alles veruntreut hatte und das deswegen nicht zur Verfügung stand, ist möglich. Es könnte aber auch noch was anderes dahinter stecken. Nämlich, also indem Jesus eben seine Gesprächspartner fragt, na, wie schaut denn die Münze aus und was ist da abgedruckt, und dass er es sie auch sagen lässt und nicht selber schon sagt, dadurch zeigt er ja eigentlich auf, dass die Pharisäer, die ja sonst so gegen die römischen Besatzer waren, dieses römische Geld mit Kaiseraufschrift und Abdruck ja trotzdem verwendet haben. Also eventuell will Jesus damit sie auch überführen und sagen, ja hey, ihr Pharisäer, trotz aller Worte gegen Rom, ihr habt ja in Wahrheit auch schon längst euren Frieden mit der Besatzung geschlossen und sie akzeptiert. Aber wie dem jetzt auch sei, die Antwort auf die ursprüngliche Frage, also die Jesus gibt, die ist ja genial. Lukas hat sie vorhin auch schon zitiert. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Also, mal grundsätzlich, ja, diese Steuer ist zu zahlen. Die soll gezahlt werden. Ich denke, es macht auch Sinn, an dieser Stelle ein paar Worte auch zum Thema Steuern allgemein zu verlieren. Also Steuern, die sind ja damals wie heute nicht immer gerecht. Und gerade Österreich ist ein ausgesprochenes Hochsteuerland, was man, denke ich, mit einer gewissen Berechtigung schon auch kritisch sehen kann. Und ich meine, wenn man hier jetzt nochmal angestellt ist in Österreich, dann wird einem ja vieles an Steuern sowieso schon von vornherein vom Gehalt abgezogen. Das zahlt man ja dann zwangsläufig. Ist ja auch nicht in allen Ländern gleich. Ja, wer in anderen Ländern berufstätig war, wird das auch schon festgestellt haben, dass gerade hier in Österreich der Unterschied zwischen Brutto und Netto auch sehr groß ist. Ja. Aber dort, wo ich einen gewissen Spielraum auch habe, sei es, dass ich selbstständig tätig bin, sei es, dass ich einen Nebenjob habe, sei es bei Arbeitszeitaufzeichnungen, Handwerkerarbeiten, Steuerausgleich. Ja, auch da bin ich der Überzeugung, dass wir bei der Angabe unserer Finanzen zur Ehrlichkeit aufgefordert sind, so wie ja sonst auch. Ja, dazu könnte man noch viel mehr sagen. Ich belasse es jetzt mal hierbei, denn es gibt ja, das sehen wir, noch eine wichtigere Frage als die Frage nach der steuerlichen Autorität und deren Berechtigung. Noch viel wichtiger nämlich ist die Frage, wer hat denn die Autorität über mein Leben? Diese Autorität, die steht nur Gott zu, der mein Leben ja überhaupt erst mal geschaffen hat. Nur Gott steht die Autorität über mein Leben zu, nicht dem Geld oder sonst wem. Dass die Pharisäer auch in diesem Bereich falsch unterwegs waren, das erkennen wir übrigens an einer Stelle aus dem Lukas-Evangelium in Lukas 16, Vers 14. Da heißt es nämlich, das alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Das Geld aber soll nicht der Herr unseres Lebens sein. Es soll ein Diener in unserem Leben sein. Das ist das, was Jesus seinen Diskussionsgegnern mitgegeben hat, und das ist auch das, was er auch uns heute sagt. Ja, und so möchte ich uns auch die Frage stellen, ist Jesus der Herr deines Lebens, oder gibt es Dinge in deinem Leben, die dir wichtiger sind als er? Vielleicht kennst du ja Jesus schon lange und musst aber feststellen, irgendwie habe ich ihn etwas aus den Augen verloren. Vielleicht aber bist du noch gar nie wirklich zu Jesus gekommen und kennst ihn auch noch gar nicht richtig. Wenn Gott dir jetzt etwas aufzeigt, wenn er dir etwas bewusst macht, dann bitte bring es doch vor Jesus, bekenne es ihm und bitte um einen Neuanfang, sodass Jesus wirklich die Nummer 1 in deinem Leben wird. In dem anderen Parallelbericht zu dieser Begebenheit, da lesen wir in Matthäus 22, Vers 22, Folgendes. Als sie das hörten, verwunderten sie sich, das hat Markus auch, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Also Jesus hat ganz klar gewonnen. Er hat eine Antwort gegeben, mit der niemand gerechnet hat. Seine Gesprächspartner sind total überrascht und sie wissen sich nicht anders zu helfen, als sich schweigend zurückzuziehen. Jesus war alleine gegen gleich zwei Parteien und beide waren ihm nicht gewachsen. Jesus ist Sieger. Aber es bleibt nicht bei diesen zwei Gegnern. Es kommt gleich noch eine dritte Partei ins Spiel. Von der lesen wir jetzt in unserer zweiten Begebenheit. Ich lese weiter, Markus 12, die Verse 18 bis 27. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht ein Gott, der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. So, jetzt haben wir noch eine dritte Partei, nämlich die Sadduzäer. Die sind eine ganz andere Gruppe als die Pharisäer und die Herodianer. Die kommen im Neuen Testament auch gar nicht mal so wahnsinnig häufig vor, aber sie sind trotzdem eine sehr wichtige Gruppe im Judentum der damaligen Zeit. Ihr Name kommt wahrscheinlich von einem Hohepriester aus dem Alten Testament mit Namen Zadok. Der wird erwähnt in 2. Könige 2, Vers 35. Genau, ich lese das jetzt nicht vor, aber hier seht ihr diesen Zadok erwähnt. Viele Sadduzäer waren wohlhabend. Ja, wir können gern wieder zu Markus zurückgehen. Genau, viele Sadduzäer waren wohlhabend und sie haben auch viele Hohepriester zur Zeit von Jesus gestellt. Sie waren aber gleichzeitig zum Beispiel viel aufgeschlossener, was die Zusammenarbeit mit den Römern anging, als zum Beispiel die Pharisäer. Und noch wichtiger aber waren die theologischen Unterschiede zwischen diesen Gruppen. Die Sadduzäer waren, könnte man sagen, theologisch liberal. Also wir haben in unserem Text gelesen, dass sie eben nicht an die Auferstehung aus den Toten geglaubt haben. Ja, also sie waren offenbar der Ansicht, dass mit dem Tod einfach alles zu Ende sei. Und sie haben auch große Teile des Alten Testaments als nicht mehr gültig angesehen, sowie auch die Existenz von Engeln und Wesen aus der jenseitigen Welt haben sie geleugnet. Als Belegstelle dafür lese ich Apostelgeschichte 23, Vers 8. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Also das erinnert doch in vieler Weise an heutige liberale Theologen zum Beispiel, nicht wahr? Also es gibt ja auch in unserer Zeit viele Menschen, die sich als irgendwie christlich bezeichnen, aber gleichzeitig zentrale, grundlegende Wahrheiten des Glaubens nicht vertreten. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an den Religionsunterricht aus der Schule erinnern kann. Vielleicht hast du so einen Religionslehrer gehabt, der zwar irgendwie über den Glauben geredet, aber gleichzeitig die Bibel und ihre Wahrheiten entweder ignoriert oder uminterpretiert hat. Oder vielleicht, wenn du im Internet unterwegs bist, ist es dir vielleicht auch schon begegnet. Ja? Man stößt dort zuhauf auf scheinbar christliche Personen, die einem dann erklären wollen, dass vieles von dem, was im Christentum geglaubt wird, doch in Wahrheit ganz anders gemeint ist, als so, wie man es immer gehört hat. Und ja, auch für zentrale Grundlagen wie eben zum Beispiel die Auferstehung gilt das dann. Also wir sehen, das ist alles gar nichts Neues. Ja, das hat es zu Zeiten der Bibel eben auch schon gegeben, gerade bei den Sadduzäern. Und ich möchte nochmal wiederholen, Jesus hatte also zuerst mit den theologisch ganz streng konservativen Pharisäern und gleichzeitig mit den gar nicht gläubigen Herodianern zu tun. Und jetzt kommen auch noch die theologisch liberalen Sadduzäer zu ihm. Also drei Gruppen, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Aber sie treffen sich in ihrer Gegnerschaft zu Jesus. Das ist doch schon interessant, oder? Und dieses Gesetz von Mose, von dem sie in Vers 19 reden, ja, das gab es tatsächlich. Das ist das Gesetz der sogenannten Schwagerehe oder Leviratsehe, wird es auch genannt. Ein für uns etwas schwer nachvollziehbares Gesetz, ja, wo man auch sagen kann, das ist mit dem eben seit dem Kommen von Jesus definitiv auch für uns nicht mehr gedacht, es anzuwenden. 5. Mose 25, 5 und 6 finden wir das. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Dieses Gesetz spielt auch im Buch Ruth eine Rolle, ja, als es darum geht, na, wer darf denn jetzt eigentlich diese Witwe namens Ruth heiraten? Da spielt dieses Gesetz eine Rolle. Lese ich jetzt nicht vor, könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, in Ruth Kapitel 4 findet man das. Aber nach dieser korrekten Feststellung über das Gesetz Moses, da wird es dann skurril. Also sie erzählen eine total abstruse Geschichte, die Sadduzäer, von einer Frau, die 7 Brüder nacheinander geheiratet hat. Alle von denen sind gestorben, ohne dass es Nachkommen gegeben hätte. Also ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, wie um alles in der Welt kommt man denn auf die Idee, eine dermaßen absurde Geschichte zu konstruieren? Und ich denke, die Antwort ist, um den Glauben an die Auferstehung ins Lächerliche zu ziehen. Ich denke, darum geht es einfach. Und ist ja auch nichts Neues eigentlich. Ja? Also wenn es darum geht, dass Menschen Wahrheiten über Gott, die ihnen nicht gefallen, beiseite schieben sollen, dann sind alle Menschen, denke ich, zu den abenteuerlichsten Ideen und Gedankenspielereien bereit, oder? Man denke nur an die Frage, vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört, kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? Ganz genau. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist ja so eine Frage, die soll ja die Allmacht Gottes ja in Frage stellen. Und ich halte es auch für nicht wirklich sinnvoll, sich näher mit so einer Frage zu beschäftigen. Weil Jesus, wenn wir hier sehen, der hat das auch so gemacht. Der ist auf diese konstruierte Geschichte auch nicht näher eingegangen. Nebenbei bemerkt, da fällt die Antwort, die er gibt, die fällt im Markus-Evangelium eine Spur schärfer aus als in den Parallelberichten. Also in Vers 24 fängt Jesus gleich mal an mit ihr irrt und dann in Vers 27 nochmal verstärkt, ihr irrt sehr. Wie gesagt, das ist in den anderen beiden Berichten etwas milder formuliert. Aber er macht damit klar, diese Frage, mit wem von diesen 7 Brüdern diese Frau in der Ewigkeit verheiratet sein sollte, diese Frage ist unsinnig, denn die Voraussetzung bei den Fragestellern ist falsch. Nämlich sie gehen fälschlicherweise einfach davon aus, dass Ehen auch nach dem Tod auf der Erde, dass die auch in der Ewigkeit eben bestehen bleiben würden. Übrigens, das habe ich in der Vorbereitung gelesen, es gibt bei den Zeugen Jehovas auch zumindest Ansätze, die in eine ähnliche Richtung zu gehen scheinen. Ja, aber diesem Glauben erteilt Jesus in Vers 25 eine ganz klare Absage. Er sagt, denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Vielleicht wundert sich da jemand, wie kommen da jetzt die Engel da jetzt rein? Was ist das da, die Aussage dieses Vergleichs? Ich denke, es kommt eben genau daher, dass ja Engel eben nicht heiraten und sich auch nicht vermehren. Und ja, das wird dann im Himmel auch auf uns Menschen zutreffen. Ich weiß ja nicht, wie es dir mit dem Gedanken geht, im Himmel nicht mehr verheiratet zu sein. Also wenn du glücklich verheiratet bist, was ich ja allen Verheirateten auch sehr wünsche, dann kommt es dir vielleicht komisch vor, dass diese Ehe im Himmel nicht mehr bestehen soll. Also ich fand den Gedanken schon etwas seltsam bei der Vorbereitung, gebe ich ganz offen zu. Aber das heißt nicht, dass unser Glück, unsere Freude im Himmel irgendwie eingeschränkt wäre. Ganz im Gegenteil. Die Bibel vergleicht ja den Himmel an mehreren Stellen mit einer Hochzeit. Und die Christen werden auch an mehreren Stellen als die Braut Christi bezeichnet. Also wir werden im Himmel ganz sicher unbeschreiblich glücklich sein. Wir werden dort mit Jesus selbst in direkter und ungetrübter Gemeinschaft stehen. Ja? Da wird nichts mehr zwischen ihm und uns stehen. Und es wird und kann auch nie mehr etwas kommen, was die Gemeinschaft mit ihm irgendwie trüben könnte. Das können wir uns heute wohl noch nicht so voll und ganz vorstellen, wie das sein wird, aber freuen darauf können wir uns auch schon heute. Ja, eigentlich könnte ja mit Vers 25 die Stelle einfach aufhören, oder? Die Frage ist doch beantwortet. Warum geht es dann überhaupt noch weiter? Nun, Jesus ist ganz offensichtlich mit den Sadduzäern noch nicht fertig. Er schickt sie nicht einfach so weg, sondern er will ihre falsche Grundannahme über die Auferstehung korrigieren. Das ist doch eigentlich auch ein großer Liebesbeweis von Jesus an sie, oder? Er will sie nicht einfach im Irrtum belassen, sondern ihnen die Chance geben, sich der Wahrheit anzuschließen. Und er zitiert da in Vers 26, 2. Mose 3, Vers 6, und ich lese den vollständigen Vers auch nochmal im Original nach. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also schon damals, zur Zeit von Mose, da waren Abraham, Isaak, Jakob bereits gestorben. Aber trotzdem sagt Gott hier nicht, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und bin es jetzt nicht mehr, wo sie gestorben sind, sondern er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und gehen wir nochmal zu Lukas 20, zum Parallelbericht. In Lukas 20, Vers 38, da finden wir noch eine etwas ausführlichere Erklärung, warum das so wichtig ist. Lukas 20, Vers 38, er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Für Gott sind also auch diese Personen nicht einfach tot, sondern lebendig. Die Bibel bezeugt an dieser und vielen anderen Stellen auch noch, dass eben der Mensch für die Ewigkeit geschaffen ist und deshalb der Tod seine Existenz nicht einfach auslöscht, vernichtet. Ja, und während jetzt die Markus-Stelle in Vers 27 relativ abrupt aufhört, haben wir in Lukas 20, Vers 40 noch eine kurze Bilanz. Und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Also Jesus hat wirklich allein gegen alle gekämpft und gewonnen. Nun haben sie ihn in Ruhe gelassen. Das schaut doch perfekt aus, oder? Aber wir wissen, diese Ruhe, die war nur vorläufig. In der nahen Zukunft, da kommt es tatsächlich dann zur Gefangennahme von Jesus und dann letztlich zu seiner Hinrichtung. Und ich habe am Anfang kurz von diesem Gefühl gesprochen, was es bedeutet, wenn man sich wirklich alleine fühlt und die ganze Welt gegen einen zu sein scheint. Wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du auch und gerade in solchen Situationen mit seinem Beistand rechnen. Und er will dir auch Sieg schenken, davon bin ich überzeugt. Und wenn du mal zurückschaust auf herausfordernde Zeiten deines Lebens, dann kannst du hoffentlich dich auch daran erinnern, dass du diese Zeiten mit Gottes Hilfe und in seiner Gnade auch meistern durftest. Aber wenn du ein bisschen so tickst wie ich, dann hoffst du nach so einem Siegeserlebnis vielleicht, dass das jetzt einfach möglichst lange erhalten bleibt. Und die nächste Herausforderung, na, die kann dann gerne nochmal auf sich warten lassen. Also mir geht das definitiv so. Wenn ich mal eine schwierige Zeit hinter mir habe, dann ist das, was ich als nächstes will, einfach mal meine Ruhe zu haben. Und die Vorstellung, schon bald wieder kampfbereit zu sein, nein, die liegt mir nicht. Und oft genug kommt aber dann natürlich das nächste Problem dann schneller, als es einem lieb ist. Und dann ist es nicht einfach gesagt, dass man dann einfach zum Sieg spazieren kann, nur wenn man kurz davor einen Sieg erlebt hat. Ja? Also ohne die Bereitschaft zu kämpfen und sich dabei im Kampf ganz auf Jesus zu stützen, ohne das wird es nicht gelingen. Du wirst es alleine nicht schaffen. Und ja, ein solcher Kampf, der kann durchaus auch mal einige Zeit andauern. Es verschwinden nicht immer alle Hindernisse nach einem einzigen Gebet gleich. Nein, oft muss man, oder mitunter muss man eine längere Zeit immer wieder und wieder für dasselbe Anliegen beten und dabei auch immer und immer wieder die Angriffe des Teufels zurückweisen. Aber das Gute ist, du musst es ja auch gar nicht alleine schaffen. Jesus hat versprochen, immer bei dir zu sein und dir zu helfen. Durch seinen Heiligen Geist wohnt er in dir. Er gibt dir alles, was du brauchst, um in den Kämpfen des Lebens zu bestehen. Und auch wenn die ganze Welt gegen dich ist, mit Jesus an deiner Seite bist du keiner Macht der Welt hilflos und schutzlos ausgeliefert. Also, ich komme zum Schluss und versuche, die Predigt nochmal zusammenzufassen. Wenn du dich komplett alleine und verloren fühlst, dann denk an Jesus. Er wurde von komplett gegensätzlichen Gruppen auf unterschiedlichste Weise mit komplett verschiedenen Fragestellungen angegriffen. Aber niemand ist ihm gewachsen, weder in steuerlichen Fragen noch in Fragen zum Leben nach dem Tod. Und er möchte der Herr auch deines persönlichen Lebens sein. Übergib ihm doch das Steuer deines Lebens, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn er dich führt, wenn du von ihm geführt wirst, bist du allem gewachsen, auch wenn die ganze Welt gegen dich ist. Und denk dran, dich erwartet eine Ewigkeit in der ungetrübten Gemeinschaft mit Jesus. Und ich hoffe, du freust dich darauf, gerade dann, wenn es dir hier auf der Welt gerade nicht so gut geht. Um mit den Worten eines Liedes der Outbreak Band zu schließen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Amen.